Unterm Teppich. Was in Salzburg niemand wissen soll. Der Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer, moderiert von Magdalena Mahler.
Hallo, hallo zur allerersten Ausgabe von Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. Dem neuen Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer
und Magdalena Mahler.
Ja, wir starten gleich mit einer Doppelfolge in den Podcast, in der wir uns mit dem Vermögen von russischen Oligarchen in Salzburg beschäftigen. Die Geschichten drehen sich um Personen wie den Milliardär Roman Abramowitsch oder den ehemaligen russischen Vizepremierminister Igor Schuwalow und deren Töchtern. Und es geht auch um den russischen Präsidenten Wladimir Putin höchstpersönlich, der offenbar ganz gerne in unseren Seen baden geht. Und damit sind wir auch schon bei unseren Schauplätzen der ersten beiden Folgen. Es geht um die Gemeinde Fuschl, um St. Gilgen und um unsere wunderschönen Seen Fuschlsee und Attersee. Aber bevor wir jetzt in die Geschichten eintauchen, würde ich sagen, wir stellen uns kurz vor.
Mein Name ist Simon Heilig-Hofbauer, ich bin Abgeordneter des Salzburger Landtags und ich beschäftige mich in dieser Funktion mit dubiosen Grundstücks- und Immo-Deals, Intransparenz und Korruption, kurz gesagt mit Dingen, die eigentlich nicht möglich sind, aber die in Wirklichkeit dann doch viel zu oft gemacht werden. Und da viele dieser Geschichten mehr Raum brauchen als ein paar Zeilen in der Zeitung oder ein paar Sekunden auf TikTok oder Insta, probieren wir diesen Podcast aus, um euch die Hintergründe etwas ausführlicher zu erzählen. Hier erfahrt ihr die Stories hinter den Schlagzeilen und das, was in Salzburg niemand wissen soll.
Ja, mein Name ist Magdalena Mahler. Ich bin Unternehmerin und Kommunalpolitikerin und ich frage mich, wie gerecht geht es wirklich zu? Warum halten sich Menschen wie du und ich an Gesetze, während andere mit Strohmännern und dubiosen Firmenkonstrukten durchkommen?
Wie alles begann, ich beginne vielleicht damit, wie wir oder wie ich damals auf diese Geschichte gekommen bin. Wie bin ich auf diese Abramowitsch-Villa am Fuschlsee gekommen? Wie hat sich Roman Abramowitsch diese Villa gekrallt? Es geht dabei um Briefkastenfirmen, eine Scheinkäuferin, um vernichtete Akten und vor allem um viel Geld.
Das klingt jetzt schon nach den ersten drei Sätzen furchtbar absurd und dubios. Ich frage mich immer, Simon, wie kommst du zu diesen Stories?
Naja, in diesem Fall kann ich mich tatsächlich noch sehr gut daran erinnern. Ich war in Wien, habe verschiedene Termine gehabt. Das war im Jahr 2023, am 16. November ganz genau. Und ich war in der Früh auf dem Weg ins Rathaus, ins Wiener Rathaus und habe mir beim Hingehen das Ö1 Morgenjournal angehört. Und im Morgenjournal gab es einen Bericht über die sogenannten Cyprus Confidential Papers. Also das war so eine Investigativrecherche. Da sind wieder unzählige Unterlagen geleakt worden und die hat sich ein Recherchenetzwerk näher angeschaut. Das waren Unterlagen von einem zypriotischen Finanzdienstleister. Und die gaben Aufschluss über diverse Immobiliendeals russischer Oligarchen. Und ein prominenter Fall in diesen Unterlagen war das sogenannte Fischerhaus am Fuschlsee. Und an eben diesem Tag in Wien hatten wir später auch noch einen Termin im Nationalrat, bei dem wir meine Untersuchungsausschuss bewährte Kollegin und Aufdeckerin Nina Tomaselli getroffen haben, Nationalratsabgeordnete. Und ich habe sie gefragt, ob sie diese Geschichte auch gehört hat und sie gefragt, ob wir uns das vielleicht einmal näher ansehen sollten. Und ich wollte von ihr auch wissen, was sie mir empfehlen würde, was kann man denn da machen? Und die Nina hat dann zu mir gesagt, schau dir vielleicht mal an, wie der das überhaupt kaufen konnte. Und sie hat mich darauf hingewiesen, dass Roman Abramowitsch ja bekanntermaßen EU-Ausländer ist, also kein EU-Staatsbürger, und dass der ja eigentlich gar nicht so einfach vermögenswerte Grundstücke in Österreich kaufen kann, weil das unter den sogenannten Ausländergrundverkehr fällt. Und die Gesetzgebung im Grundverkehr ist Ländersache und da kann ich ja als Landtagsabgeordneter entsprechende Anfragen machen.
Ja, und wie genau hat er es jetzt gemacht? Also was war sein Trick, wie er als EU-Ausländer sie diese Abramowitsch-Villa sichern konnte?
Naja, ich habe mir den Rat von der Nina zu Herzen genommen und schon im Zug zurück nach Salzburg begonnen, dann eine Recherche zu machen, habe einmal im Grundbuch recherchiert und habe eine Landtagsanfrage geschrieben und wollte wissen, wie war denn die Konstruktion. Und ich bin dann draufgekommen, wie gesagt, auch durch die Medienrecherchen und die Publikationen dazu, dass er das, wie soll man sagen, eher ungeschickt angegangen ist, jedenfalls illegal. Er hat das nämlich so gemacht, dass er eine Strohfrau da eingesetzt hat, die das ursprünglich gekauft hat. Das war im Jahr 2007. Man kann das bei den Unterlagen im Grundbuch auch nachvollziehen. Da ist der Kaufvertrag drinnen. Da ist eine Engländerin aufgetreten, die Frau Pierce. Und die hat damals offenbar, das wissen wir jetzt im Nachhinein, Geld bekommen über eine Briefkastenfirma, die auf den britischen Jungferninseln angesiedelt ist. Und das Geld dieser Briefkastenfirma kam von Roman Abramowitsch. Wir reden da von einer Summe von 15 Millionen Euro. Die hat die Frau Pierce von dieser Farley International bekommen. Und mit diesem Geld hat sie dieses Grundstück in Salzburg am Fuschelsee erworben von der Familie Lieben-Seuter. Das ist eine alte Industriellenfamilie, die hat diese Seeliegenschaft verkauft und die Frau Pierce eben ist als Käuferin aufgetreten. Ja, und es ging dann weiter, dass 10 Jahre später dann eine Schenkung stattgefunden hat an die Tochter von Roman Abramowitsch, an die Anna Abramowitsch. So war im Groben die Konstruktion, wie sie das eingefädelt haben.
Das heißt, es geht ganz einfach. Ich gründe eine Firma, ich setze einen Strohverein und die kauft dann quasi für mich die Villa.
Ja, so ist es in diesem Fall passiert. Allerdings war das Ganze nicht legal und wir haben bei der Recherche dann verschiedene Dinge entdeckt, wo man vielleicht schon vorher hätte vorsichtig sein müssen. Es ist natürlich immer leichter im Nachhinein die Dinge aufzudecken. Für die Behörden war es tatsächlich, glaube ich, im Jahr 2007 nicht so einfach, das zu erkennen. Ich habe mir natürlich auch Medienberichte aus dieser Zeit angesehen und es gibt da einen Bericht auch der Salzburger Nachrichten aus dem Jahr 2008. Da wurde schon berichtet unter dem Titel Poker um Haus und Seeweg. Das war damals schon eine Spekulation, wem könnte dieses Haus denn gehören? Und die Salzburger Nachrichten haben damals berichtet, dass der Bürgermeister der damalige der Gemeinde Fuschel schon gesagt hat, dass der Preis, der damals bezahlt worden ist, ist eigentlich absurd gewesen. Kaufpreis waren 11,3 Millionen Euro im Jahr 2007.
Viel zu günstig. Viel zu günstig.
Viel zu teuer. Also es handelt sich nämlich um ein Grünlandgrundstück. Also es ist gewidmetes Grünland, es ist ein Landschaftsschutzgebiet dort normalerweise zahlt man für so eine Liegenschaft nicht diesen Kaufpreis, also schon gar nicht damals im Jahr 2007. Da hat der Bürgermeister in den SN gesagt, für das Fischerhaus wurde ein Liebhaberpreis bezahlt. Preis und Leistung passen überhaupt nicht zusammen. Und es ist schon darüber spekuliert worden, wer steckt hinter dem Kauf? Wer ist diese Dame, hat er damals gefragt. Wir haben stets nur Kontakt zu einem Vertreter oder zu Vertretern. Über die Frau Gabrielle Claire Pierce wurde damals nur berichtet, dass sie 1964 geboren ist und wohnhaft in Walton Thames in England ist. Und eben 2007 dieses Grundstück erworben hat.
Die nie jemand gesehen hat.
Genau, die nie jemand gesehen hat. Also die Frau Pierce war tatsächlich in Salzburg und in Fuschel unbekannt. Da steht auch in diesem Artikel noch drinnen, es haben sich allerlei Gerüchte um diese Person gerankt. Angeblich ist sie eine Managerin bei der Weltbank, hieß es damals. Aufgetreten für sie ist ein Burgenländer, ich zitiere, der Burgenländer Christian Spronring, der sich selbst als Repräsentant von Pierce in Österreich bezeichnet, wollte nichts Persönliches von ihr preisgeben. Und das ist ganz interessant gewesen, oder jetzt im Nachhinein wissen wir das, weil es gibt einen anderen Artikel, dann Zeitsprung viel, viel später aus dem Jahr 2023 vom Standard, der zu den Cyprus Confidential Papers da berichtet hat. Und der Titel dieses Artikels ist, wie ein Koch aus Tirol zur rechten Hand von Roman Abramowitsch wurde. Und in diesem Artikel geht es um den Herrn, den ich vorher gerade in den Salzburger Nachrichten zitiert habe. Allerdings will er mittlerweile nicht mehr namentlich genannt werden. Im Standard ist da zu lesen, sein Rechtsberater hat einer identifizierenden Berichterstattung widersprochen. Der Mandant sei keine Person des öffentlichen Interesses und habe keinen sachlichen Anlass zur Nennung seines Namens gegeben. Wenn man sich das ansieht, ist es insofern interessant, weil dieser Herr, der hier als Tiroler bezeichnet wird, im anderen Artikel als Burgenländer, er war Koch im Burgenland, er war Sternekoch und ist dann bereits 1997 in den Dienst von Roman Abramowitsch eingetreten und hat ihn als Koch durch die Welt begleitet und hat dann sukzessive mehrere Aufgaben übernommen und wurde dann sozusagen zu seiner rechten Hand und hat sich insbesondere auch um seine Immobiliengeschäfte gekümmert. Auch das ist im Standardartikel nachzulesen. Da wird sein Anwalt wieder zitiert. Sein Mandant sei als Abramowitschs Assistent hauptsächlich mit der Betreuung von Immobilien betraut. Und jetzt wissen wir, dass dieser Herr schon 2007, 2008 in Salzburg als Vertreter von der Frau Pierce aufgetreten ist. Und wie wir aus den Cyprus Confidential Unterlagen wissen, war dahinter eine Konstruktion von Roman Abramowitsch. Und auch durch diese personelle Querverbindung ist einfach eindeutig, dass das von Beginn an als Umgehungskonstruktion geplant war. Warum? Weil Frau Pierce damals als Engländerin noch EU-Bürgerin war und damit gleichgestellt war. Das heißt, sie konnte wie eine Österreicherin auch in Salzburg Grund und Boden erwerben. Das wäre für Roman Abramowitsch als EU-Ausländer eben nicht möglich gewesen. So hat man das versucht einzufädeln. Ja, es ergeben sich tatsächlich ein paar Probleme, weil ich habe dann natürlich die Frage gestellt, kann man diesen Kauf rückabwickeln? Ist es möglich, wenn hier eine Täuschung vorgelegen ist, dass man das auch wieder rückgängig macht, auch wenn es schon einige Jahre aus ist? Und wie gesagt, wir haben Landtagsanfragen dazu eingebracht und das Ergebnis war folgendes, das ist auch ganz interessant, dass gesagt wurde, sie bräuchten diese Treuhandurkunde. Also die wurde im Zuge der Cyprus Confidential Recherche zumindest den Medien bekannt. Sie ist auch in verschiedenen Berichten zitiert worden. Sie wurde im Fernsehen als Faksimile eingeblendet. Mhm. Aber tatsächlich, ich habe diese Unterlage nicht, auch die Behörden haben sie nicht. Und es gibt diese grundsätzliche Regel der Investigativjournalisten, Unterlagen nicht an Behörden oder Politiker weiterzugeben. Und das war ein wesentlicher Hemmschuh, um quasi hier eine Rückabwicklung nicht weiter vorantreiben zu können.
Das heißt, wir haben einen russischen Oligarchen, der nichts kaufen darf. Er setzt seinen befreundeten Koch ein, um vor Ort die Geschäfte abzuwickeln, im Namen einer englischen Geschäftsfrau, die aber wieder im Namen eigentlich von dem russischen Oligarchen handelt.
Genau.
Und Entschuldige, in weiterer Folge, was ist dann passiert? Sie schenkt es dem, der Tochter.
So ist es. Und auch da, also das ist sozusagen der zweite Vermögensübergang, 10 Jahre später im Jahr 2017, brauchte es eine grundverkehrliche Bewilligung dieses Kaufs. Und es ist auch ganz interessant, weil wir haben den Schenkungsvertrag, der vorliegt zwischen der Frau Pierce und der Anna Abramowitsch, der Tochter von Roman Abramowitsch. Und aus diesem Schenkungsvertrag geht hervor, dass die Anna Abramowitsch in England wohnhaft ist, einerseits und andererseits, dass sie litauische Staatsbürgerin ist. Also das heißt, sie ist EU-Bürgerin gewesen und wahrscheinlich immer noch.
Und somit berechtigt.
Und somit berechtigt hier dieses Vermögen zu übernehmen. Also da gab es keinen Hindernisgrund. Allerdings, wie gesagt, das Ganze ist halt Teil einer Umgehungskonstruktion und zumindest wollte ich auch wissen, ob man da nicht, wenn man schon nicht rückabwickeln kann, so zumindest eine Strafe verhängen könnte, weil ja das doch nicht legal war, diese ganze Konstruktion. Und auch da sind wir leider auf ein Problem gestoßen.
Bei euren Landtagsanfragen?
Genau, bei unserer Landtagsanfrage sind wir insoweit auf ein Problem gestoßen, nämlich auf die Verjährungsfrist bei diesen Grundverkehrsgeschäften. Da ist es nämlich so, dass bis heute, bis ja, bis jetzt eigentlich die Verjährungsfrist daran angeknüpft hat, wann sozusagen dieses illegale Verhalten aufgehört hat. Und das soll jetzt verändert werden. Es gibt gerade jetzt eine Novelle, die in Begutachtung war, die in Kürze beschlossen werden soll, dass man die Verjährung erst ab Kenntnis der zuständigen Grundverkehrsbehörde anknüpft. Das heißt, erst wenn die Behörde Kenntnis von dem strafbaren Verhalten hat, beginnt die Verjährungsfrist zu laufen. Weil gerade bei diesen Fällen sind Jahre schnell vergangen. Also es ist bei Grundverkehrsgeschäften üblich, dass manche Dinge erst nach 5, nach 10, nach 15 Jahren auftauchen. Und wenn dann die Verjährungsfrist nur 6 Monate oder 3 Jahre sind, dann ist das längst vorbei. Und selbst wenn man illegal und entgegen der Gesetze gehandelt hat, geht man straffrei aus. Das ist natürlich eine Situation, die eigentlich nicht akzeptabel ist. Und deswegen bin ich sehr froh, dass, glaube ich, diese Geschichte doch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das Gesetz in diesem Punkt geändert wird und dass man hier die Verjährung erst laufen lässt, wenn die Behörde davon Kenntnis hat, weil das hätte in diesem Fall dazu geführt, dass zumindest eine Strafe verhängt werden hätte können.
Also nur mal kurz, das Grundverkehrsgesetz, ganz vereinfacht gesagt, sagt aus, wer darf welche Grundstücke kaufen.
Genau, im Grundverkehrsgesetz ist geregelt, also es wird da differenziert zwischen dem grünen Grundverkehr, da geht es um landwirtschaftliche Grundverkehr, also Grundstücke, dem grauen Grundverkehr für alle bebauten Grundstücke und dem Ausländergrundverkehr. Mhm. Und in diesem Fall hätten die Bestimmungen des Ausländergrundverkehrs zur Anwendung kommen müssen, weil der Käufer ganz offensichtlich Russe war und nicht EU-Staatsbürger. Und das hat man versucht zu umgehen, weil sonst dieser Kauf vermutlich nicht bewilligt worden wäre.
Genau. Und das Grundverkehrsgesetz sagt eben, dass Tatzeitpunkt, die Verjährung beginnt mit dem Tatzeitpunkt.
Genau, das soll jetzt
geändert werden. Geändert. Und in der Geschichte ist, nur weil keiner genau hingeschaut hat, war es am Ende nicht strafbar.
Genau. Es gibt dann noch eine andere interessante Tangente in dieser Geschichte. Also es haben die Medien alle darüber berichtet. Also das war großes Medieninteresse da, nicht nur in Salzburg, auch österreichweit. Und sogar international ist über diese Sache berichtet worden. Natürlich im Zuge der Invasion der Russischen in der Ukraine. Da wurden ja Sanktionen ausgesprochen, es wurde über Oligarchenvermögen in Europa diskutiert und auch darüber, warum bestimmte Vermögenswerte eben nicht eingefroren worden sind. Roman Abramowitsch hat ja auch eine Yacht, die, glaube ich, beschlagnahmt wurde, und die Villa in Salzburg ist immer noch nicht eingefroren. Deswegen war das ein großes Thema, aber es gab dann noch einen anderen Aspekt, der für noch größeres Aufsehen gesorgt hat, weil bereits in dieser ersten Landtagsanfrage, die wir noch im November 2023 eingebracht haben wir dann eine Beantwortung bekommen, das war im Jänner 2024, und in dieser Anfragebeantwortung wurde ausgeführt, und das kann ich vielleicht kurz zitieren, ein Satz nur, aber der hatte doch hohe Wellen geschlagen. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass der Verfahrensakt zur Zahl so und so leider nicht mehr vorliegt, in Klammer, weder in Papierform noch in elektronischer Form. Das heißt, dieser ganze Verfahrensakt zu diesem Grundverkehrsgeschäft ist geschreddert worden.
Jetzt ist die Frage versehentlich, Zufall? Es gibt ja da mehrere Begründungen von offizieller Seite. Wie also, war das genau?
Das war dann natürlich große Aufregung, also viele Schlagzeilen, Behördenschreddern, Abramowitsch-Akt ist da bewusst vernichtet worden, wie ist das alles zugegangen. Wir haben uns natürlich dann auch diesen Aspekt sehr genau angesehen, ich habe dann mehrere Anfragen dazu eingebracht, und wenn man sich die Aussagen dazu ansieht, dann haben sich die Begründungen im Lauf der Zeit oder innerhalb weniger Tage doch ziemlich gewandelt. Zuerst war es der zuständige Landesrat von der FPÖ, der Martin Zauner, der für den Grundverkehr zuständig ist, der gesagt hat, dass hier ging es um Vorgaben, dass Archivflächen eingespart werden müssen, dass vernichtbare Akten in physischer Form vernichtet werden müssen. Und es ist dann auch der Abteilungsleiter ausgerückt von der Abteilung 4, der für den Grundverkehr zuständig ist. Der hat dann behauptet, das sei alles anhand der Skatierordnung erfolgt, vielleicht um das zu übersetzen. Also im Amtsdeutsch heißt Skatieren Schreddern. Also wenn ein Akt in den Schredder läuft, dann spricht man da eben von Skatieren und da gibt es eine Skatierordnung, wo das geregelt ist, wann müssen Akten vernichtet werden, beziehungsweise wie lange müssen Akten aufbewahrt werden. Und Grundverkehrsakten haben grundsätzlich den Skatiervermerk dauerhaft, also die müssen dauerhaft aufbewahrt werden, weil es eben sehr wichtig ist, dass man das über Jahrzehnte auch nachvollziehen kann, wie ist der Verkauf dieser Grundgeschäfte abgewickelt worden. In diesem Fall hat man das allerdings leider nicht gemacht. Ganz genau wissen wir es immer noch nicht, warum. Es dürfte tatsächlich damit zusammengehängt haben, dass die Abteilung 4 übersiedelt ist in ein Ausweichquartier, da beim Designer Outlet in Salzburg in Wals, und dass dort die Flächen eingespart werden mussten und deswegen hat man viele Akten vernichtet.
Okay, also ganz genau kann man es nie wieder sagen, was passiert ist, aber es ist schon sehr spannend, dass medial zuerst gesagt worden ist, es ist dem Umzug zu schulden, dann ist gesagt worden, na, es hat schon seine Richtigkeit, dass die, schön gesagt, skatiert worden sind, und dann hat es aber wieder medial geheißen, na, es war schon ein Fehler.
Genau, ich habe dann auch noch eine mündliche Anfrage im Landtag an den Landeshauptmann gemacht, der für diesen Bereich zuständig ist, und der musste dann eingestehen, dass ein Fehler passiert ist. Ich kann auch hier zitieren, der Landeshauptmann hat damals gesagt, es ist offensichtlich, dass die Digitalisierung des ersten Aktes nicht vollständig erfolgt ist. Das kann man schon sagen, wenn nur der Bescheid drinnen ist und die Inhaltsangabe, dann ist das sicher zu wenig. Das ist gar keine Frage, der Fehler ist passiert. Also man hat dann eingestanden, es war nicht korrekt, es war tatsächlich Erlass- und Gesetzeswidrig. Wir haben ein eigenes Archivgesetz, wo eben geregelt ist, wie lang diese Akten aufbewahrt werden müssen. Und an das hat man sich nicht gehalten, weil diese Grundverkehrsakten eben dauerhaft aufbewahrt hätten werden müssen. Und man hat aber, und das muss ich vielleicht schon noch ergänzen, schon wesentliche Aktenbestandteile dann rekonstruieren können, weil die in anderen Behörden noch aufgelegen sind. Aber bestimmte Aktenteile sind für immer verloren. Da wissen wir auch nicht, was drinnen gestanden ist. Und was wir leider auch nicht wissen, weil im Zuge dieses Umzugs eben offenbar auch viele Hunderte, wenn nicht Tausende andere Grundverkehrsakten ebenfalls in den Schredder gelaufen sind. Auch da wissen wir nicht, was war da dabei, waren das relevante Dinge, brauchen wir die noch irgendwann einmal. Und es hat dann schon noch einen ganzen Rattenschwanz an Veränderungen nach sich gezogen. Also auch diese Sache hatte grundsätzlich etwas Gutes, dass wir das aufdecken konnten, denn das Land hat dann für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen neuen Leitfaden veröffentlicht, also neue Richtlinien, die wurden dann relativ schnell, ebenfalls noch im Jänner 2024, überarbeitet zum Aussondern, Skatieren und Archivieren von Akten. Da war die letzte Änderung aus dem Jahr 2015, also 9 Jahre hat man nichts geändert, aber dann binnen weniger Tage hat man das überarbeitet. Und man hat dann im Februar 2024 auch einen eigenen Lehrgang über die Landesverwaltungsakademie angeboten mit dem Titel Skatieren, Anbieten und Archivieren von Akten. Also dass man da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes schult, damit eben nicht wieder wichtige Akten in den Schredder laufen und für immer vernichtet werden. Und ich hoffe doch, dass es jetzt gelingt, auch den Aktenbestand zu digitalisieren, dass man da wirklich langfristig das absichert und dass solche Fälle dann nachvollziehbar bleiben. Denn ich glaube, das wird nicht der letzte Fall gewesen sein, wo Jahre später dann Beweismittel auftauchen, die belegen, dass hier getrickst, geschummelt wurde, dass Gesetze gebrochen wurden und dass hier eigentlich eine Rückabwicklung oder Strafverfahren angezeigt sind.
Ja, grundsätzlich kann man schon sagen, dass Nachfragen auch dazu führen kann, dass bei Behörden sich was ändert und Gesetzesänderungen folgen und genauer hingeschaut wird. Weil wir haben einerseits die Änderung, wie jetzt archiviert und skatiert wird, und wir haben auch vom Grundverkehrsgesetz Novelle, wo sicher solche Geschichten eventuell auch mit reinspielen, oder?
Ja, das hat sicher geholfen. Also Oppositionsarbeit bringt schon was, auch wenn es manchmal etwas dauert, aber in diesem Fall ging es dann sogar relativ schnell. Und es gibt vielleicht auch noch einen anderen Aspekt, weil diese ganze Geschichte ist ja noch nicht vorbei, sondern sie ist immer noch am Laufen, weil, und das habe ich vorher schon angedeutet, das dort gewidmetes Grünland ist, wo halt ein großes Anwesen steht und die Anna Abramovic damals, wie sie das geschenkt bekommen hat im Jahr 2017, wie gesagt, der Schenkungsvertrag liegt uns ja vor, vielleicht das auch noch als Nebenbemerkung, weil ich es ganz interessant gefunden habe, ich habe mir die Adresse angesehen, die sie hier in London als Wohnadresse angegeben hat, die ist sehr prominent gelegen, ich glaube in Gehweite zum Buckingham Palace, eine schöne Reihenhaussiedlung, natürlich mit Überwachungskameras abgesichert, also sie hat, glaube ich, dort durchaus einen schönen Wohnsitz. Unterschrieben hat sie es übrigens in New York. Also sie hat der County Clerk von New York das bestätigt, dass sie das unterfertigt hat. Also sie dürfte auch in New York einen Wohnsitz haben. Aber, und das ist eine doch sehr aktuelle Information, man kann Meldeabfragen in Österreich machen. Das heißt, nach dem Meldegesetz kann jeder und jede bei einer Gemeinde nachfragen, wenn man einen Namen, ein Geburtsdatum und eine Adresse hat, ob diese Person an der Adresse gemeldet ist. Und ich habe das gemacht für die Anna Abramovic und wollte wissen, ob sie im Fischerhaus in Fuschl ihren Hauptwohnsitz gemeldet hat, weil sie hat damals im Jahr 2017 eine Erklärung abgegeben, die notwendig war nach dem Raumordnungsgesetz, dass sie dort keinen Nebenwohnsitz begründen wird. Also sie wird dort keinen Zweitwohnsitz begründen. Da gibt es ein Dokument, auch das liegt uns vor. Das ist auch im Grundbuch abrufbar und das ist von der Gemeinde Fuschl am See ausgestellt worden am 16. Mai 2018. Das ist eine amtliche Bescheinigung über die Nutzungserklärung von Anna Abramovic betreffend Eigentumsrecht an dieser Liegenschaft. Und die Anna Abramovic hat gegenüber der Gemeinde eben erklärt, dass sie dieses Haus dort nicht als Zweitwohnsitz nutzen wird. Wie gesagt, ich habe nachgefragt, ob sie dort ihren Hauptwohnsitz gemeldet hat und die Gemeinde hat mir geantwortet, ja, Sie können das bestätigen, Anna Abramovic hat dort immer noch einen Hauptwohnsitz gemeldet. Jetzt habe ich vorher erwähnt, sie hat einen Wohnsitz offenbar in London, in New York und ich glaube, es würde durchaus auffallen, wenn eine Oligarchentochter ihren Lebensmittelpunkt in Salzburg am Fuschlsee hätte.
Weil Hauptwohnsitz heißt, mehr als die Hälfte des Jahres muss sie auf der Liegenschaft des Hauptwohnsitzes verbringen,
genau,
oder?
Es muss also tatsächlich der Lebensmittelpunkt hier sein. Das hat auch steuerliche Gründe. Also eigentlich müsste sie dann auch ihr Einkommen hier versteuern. Sie müsste doch einen wesentlichen Teil des Jahres hier wohnhaft sein. Und es spricht jetzt doch einiges dafür, dass sie entgegen ihrer eigenen Bestätigung dort einen Zweitwohnsitz hat. Also es wird niemand ernsthaft vermuten, dass die tatsächlich ihren Lebensmittelpunkt hier hat und das ist rechtlich ein Problem.
Ja, aber wie kann ich nachweisen, zu sagen, ja, da wohnt wer wirklich? Wer muss dem nachgehen und wie kann ich das beweisen? Reicht, wenn ich Strom angemeldet habe?
Das ist auch eine gute Frage, weil auch das haben wir uns näher angeschaut. Also wir haben hier eine Landtagsanfrage auch dazu eingebracht, zu der Frage des Hauptwohnsitzes der Anna Abramovic. Das haben wir auch schon im Jänner 2024 eingebracht. Und grundsätzlich ist einmal die Gemeinde, die jeweilige Wohnsitzgemeinde dafür zuständig zu überprüfen, ob die Meldung korrekt erfolgt ist. Und die Gemeinde Fuschl am See hat damals ein Schreiben übermittelt und hat gesagt, und das kann ich vielleicht auch kurz zitieren, da die Liegenschaft als Hauptwohnsitz genutzt wurde und wird, hat es keine Erhebungen betreffend widerrufswidriger Nutzung als Zweitwohnsitz gegeben. Aus diesem Grund entfallen die Antworten auf die Fragen. Also die Gemeinde hat gesagt, weil dort ein Hauptwohnsitz angemeldet ist, gab es für sie keine Veranlassung zu überprüfen, ob es einen Nebenwohnsitz gibt. Also Man war nicht besonders engagiert, wie gesagt, in einer kleinen Gemeinde. Du kommst ja auch aus einer Fuschelsee-Gemeinde, da sprechen sich solche Dinge meistens relativ schnell herum und es fällt schon auf, wenn eine Oligarchentochter tatsächlich da wohnt, weil die meistens ja auch nicht alleine unterwegs ist, sondern mit Entourage und Sicherheitspersonal und so weiter. Also das bleibt ja nicht unbemerkt.
Abramowitsch-Villa kennt jeder.
Kennt auch jeder, ja, kann man sich anschauen. Also es geht ja auch dieser Seerundweg dort vorbei. Man kennt das, wenn man aus der Gegend ist und in der Gemeinde hätte man vielleicht dann doch einmal ein bisschen überlegen können, kann das stimmen, hat man nicht gemacht, aber tatsächlich haben dann meine Nachfragen weitere Ermittlungen ausgelöst, weil auch die Grundverkehrsbehörde dann nach dem Grundverkehrsgesetz zuständig ist, wenn hier der Verdacht aufkommt, dass hier eine falsche Bestätigung abgegeben worden ist. Und die Grundverkehrsbehörde hat das dann durchaus ernst genommen und hat Ermittlungen eingeleitet. Sie haben sich dann Unterlagen besorgt von Wasserverbrauch, von der Telekom und so weiter und so fort, Stromverbrauch von der Salzburg AG. Ich habe mir da die Akten nämlich angesehen, Akteneinsicht genommen und konnte das nachvollziehen. Also man hat sich da schon drum bemüht, hier Ermittlungsschritte zu setzen, weil, und das ist auch interessant und da werden wir sehen, wie es ausgeht, grundsätzlich das Grundverkehrsgesetz hier sehr streng ist, wenn eine Liegenschaft widmungswidrig genutzt wird und die widmungskonforme Nutzung trotz Aufforderung nicht hergestellt wird, dann kann das bis zur Zwangsversteigerung gehen. Das ist erst mit dem neuen Grundverkehrsgesetz 2023 möglich geworden und es gab bisher keinen einzigen Fall, wo eine Versteigerung stattgefunden hat. Und ich würde mich schon ein bisschen freuen, wenn das vielleicht die Premiere werden könnte, also wenn die Abramowitsch-Villa zwangsversteigert wird. Da fehlen uns aber noch ein paar Schritte. Wie gesagt, die Ermittlungen laufen noch und es hat mich dann vor wenigen Tagen noch ein E-Mail ereilt von der Gemeinde Fuschel, die mir mitgeteilt haben, dass Anna Abramowitsch ihren Hauptwohnsitz jetzt abgemeldet hat.
Also auch da hat sich eure Nachfrage was gebracht.
Ja, offenbar wollte sie da weiteren Ermittlungsschritten aus dem Weg gehen, weil, wie ich ebenfalls erfahren habe, gab es eine Ladung der Grundverkehrsbehörde, eine persönliche, die bescheidmäßig ausgestellt war. Das heißt, die muss sie auch persönlich wahrnehmen. Da kann sie keinen Anwalt schicken, sondern da muss sie persönlich erscheinen. Ich gehe mal davon aus, dass sie das nicht gemacht hat, aber grundsätzlich wäre das auch mit behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt exekutierbar. Das heißt, wenn sie in Österreich ist, könnte man sie auch von der Polizei vorführen lassen. Also auch da werden wir sehen, ob das vielleicht noch passieren wird. Aber sie muss die Fragen der Grundverkehrsbehörde beantworten hinsichtlich ihrer Hauptwohnsitznutzung, auch wenn der jetzt abgemeldet ist, weil sie ja trotzdem angegeben hat, das nicht als Zweitwohnsitz zu nutzen. Und wenn sie jetzt auch keinen Hauptwohnsitz mehr gemeldet hat, dann ist die Frage, welche Form der Nutzung liegt hier überhaupt vor. Und die Grundverkehrsbehörde hat auch versucht, das Personal zu Aussagen zu bewegen. Also es gibt dort offensichtlich eine Haushälterin, die sich um diese Liegenschaft kümmert. Also es wird auch immer wieder berichtet, dass im Garten gearbeitet wird, also auch Gärtner sind am Werke, Personal ist zugange, also dafür ist offenbar ja ausreichend Geld da und man hätte auch diese Haushälterin versucht, zu einer Einvernahme zu bringen, allerdings hat die Aussage verweigert, weil sie offenbar so ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben hat, also eine Verschwiegenheitserklärung, das hat auch nicht weiter geholfen. Und da stehen wir jetzt und ich bin wirklich schon gespannt, wie es jetzt mit dieser Hauptwohnsitzfrage weitergeht, weil, wie gesagt, es wäre durchaus eine interessante Premiere, wenn es hier zu einer Zwangsversteigerung kommen könnte.
Eine Premiere und für weitere Fälle spannend.
So ist es. Das ist sozusagen einmal das große Ganze vom Anfang bis zum heutigen Tag. Es tut sich immer noch Neues, aber wenn man es jetzt vielleicht nochmal versucht zusammenzufassen, dann kann man sagen, es gab hier einen russischen Oligarchen, der ja ohne namentlich genannt zu werden und um die Gesetze zu umgehen, hier in Österreich eine sehr prominente, sehr schöne Seeliegenschaft über eine Stiftungs- und Strohfrauenkonstruktion erworben hat, um dann das im Wege der Schenkung seiner Tochter weiterzugeben. Und hat dabei sicher ein paar Fehler gemacht. Da werden wir aber dann vielleicht in der nächsten Folge noch drauf eingehen, nämlich auf die Frage, wie kann man denn das richtig machen. Ja, und das war's auch schon mit der ersten Ausgabe von Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. Wie man als russischer Oligarch ganz legal Seewillen in Salzburg kaufen kann, erfahrt ihr in unserer nächsten Folge mit dem Titel Putins Badeschloss in Salzburg. Wenn auch du Fälle kennst, die wir uns mal etwas genauer ansehen sollten, dann schreibe mir per DM auf TikTok oder Instagram bzw. per E-Mail an simon.hofbauer@gruene.at. Wir würden uns außerdem freuen, wenn du uns Rückmeldungen zu unserem neuen Podcast geben könntest. Was hat dir gefallen, was hat dir weniger gefallen? Waren wir zu lange oder zu kurz? Was können wir noch besser machen? Bitte schreibe uns.
Ja, und wenn euch die Geschichte genauso fassungslos gemacht hat wie uns, dann teilt die Podcast-Folge und erzählt anderen davon. Wir freuen uns, wenn ihr bei Teil 2 wieder dabei seid. Bis dahin, danke fürs Zuhören und fürs Hinsehen.
Das war Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. Der Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer. Moderiert von Magdalena Mahler. Eine Produktion des Grünen Clubs im Salzburger Landtag.